Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Willkommen bei Antenne Traumstadt, einem weiteren Gazette-Special, was wir heute veranstalten wollen. Und zwar heute wird es ums Thema Filmmagazin gehen. Und dieses Thema möchte ich gerne mit dem Gregor besprechen, der mir hier virtuell gegenüber sitzt. Hallo Gregor.
Hi, grüß dich Björn.
Um welche Zeitung wird es hier heute gehen, die uns in unserem Leben bis vor 10 Jahren begleitet hat?
Heute geht es um die Movie Star, das fantastische Filmmagazin.
Ja, genau. Das ist ja quasi die Erweiterung oder nicht Erweiterung, sondern die Fortführung des Filmmagazins Vampir, von dem ich ja schon mal berichtet habe hier, von dem ich auch mal so ein paar ältere News vorgelesen habe. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Und dieses Magazin wurde damals ebenfalls von Manfred Knorr herausgebracht, der auch die Movie Star herausgebracht hat.
Und das war alles unter der Schirmherrschaft des MPW-Verlags, von dem ich auch ein paar schöne, dicke Filmwälzer im Regal stehen habe.
Genau, die Movie Star gibt es seit 1993 und hat mit einer Nullnummer angefangen, die ich leider nicht besitze. Ich habe mir zumindest damals Ausgabe 1, 2 und 3 nachgekauft, denn ich bin hier erst mit Ausgabe 4 angefangen. Und ich kann ja mal kurz erklären, wie ich auf die Movie Star gestoßen bin. Ich war nämlich in einem Lebensmittelladen, einem dieser etwas größeren, die es damals schon 93 gegeben hat. Sowas, was man heute Kaufland nennen würde oder so. Es war aber kein Kaufland.
Der Hertie.
Nee, es war schon so Lebensmittel. Ne? Und dann hatten die aber sehr viele Magazine, erstaunlich viele. Und aus diesem ganzen Haufen schaute mich dann Vincent Price an. Und da war ich erstmal hin und weg, weil Vincent Price war mit 93 natürlich schon auch ein Begriff. Und der ist ja auch da kurz vorher gestorben. Das heißt, dieses Cover war quasi eine direkte Reaktion auf seinen Tod. Und so heißt auch der Artikel, der König ist tot, es lebe Vincent Price. Und daneben war da noch ein Ausschnitt aus Fright Night, den ich damals auch schon kannte, zum Thema Fansblätter mit dem Entsetzen Scherze treiben. Und oben drüber haben wir Demolition Man, der mich damals einen Dreck interessiert hat und heute durchaus, ich würde mir den angucken. Ich weiß nicht, kennst du Demolition Man?
Nee, habe ich nie gesehen.
Okay, wir sind beide nicht so angetan von Sylvester Stallone, oder?
Och, das würde ich so nicht sagen. Es gibt da so schon ein paar von ihm, die ich wirklich gut finde. Copland, den ersten Rambo finde ich klasse.
Ja, ich finde das auch interessant. Es gibt durchaus Filme, wo ich sage, die interessieren mich so gar nicht. Und andere würde ich sagen, ja, direkt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Sachen, die mich so gar nicht interessieren, tatsächlich die späteren Sachen sind. Ist bei Schwarzenegger wahrscheinlich genau das Gleiche.
Ja, und spät heißt in dem Fall Mitte, Ende 90er.
Ja, genau. Ja, und so eine Zeitung mit Vincent Price auf dem Cover ist jetzt ja auch tatsächlich nicht unbedingt irgendwas, was man 93, 94 erwarten würde.
Absolut nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Also mit dieser Ausgabe habe ich definitiv nicht angefangen. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, mit welcher ich mich das erste Mal eingehend beschäftigt habe. Ich konnte auch nicht viele Ausgaben in der Google-Bildsuche finden. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass ich eher Anfang 94 mit der Movie Star begonnen habe.
Ja, das macht ja auch Sinn, weil die Movie Star anfangs, also nach der Ausgabe 4, als ich sie kennengelernt habe, wirklich mit der Lupe suchen musste. Also ich hatte eine nette Kioskdame, bei der habe ich quasi so eine Art Abo gemacht. Ne? Und mal abgesehen davon, dass die Zeitung auch nie pünktlich ankam, da stand dann irgendwie so, nächste Ausgabe kommt im Februar und eigentlich kam sie im März. Und bis sich das Ganze eingespielt hat, dauerte es etwas. Und ich glaube, die Zeitung war damals sogar tatsächlich dann auch recht erfolgreich. Und so hat sie sich dann auch ausgedehnt. Also wenn ich mal mit meinen Eltern in Urlaub war, irgendwo in irgendeinem Nest oder so, dann war da die Movistar eher anzutreffen als in Leverkusen an einem gängigen Kiosk.
Ich glaube, ich habe sie meistens im Supermarkt gekauft. Ich kann mich da wirklich nicht gut dran erinnern, obwohl ich sie viele Jahre gekauft habe. Ich habe sicherlich 40 Ausgaben besessen. Aber so als ob so ein geheimer Schalter umgelegt wurde, habe ich plötzlich keine mehr gekauft. Ich glaube, das war Mitte der 2000er, vielleicht 2004, habe ich die letzten Ausgaben angeschafft.
Ja, ich habe interessanterweise auch, also nach der 4 habe ich sie kontinuierlich gekauft und irgendwann habe ich tatsächlich auch da einen Stopp gemacht. Ich kann gar nicht sagen, warum, denn die Ausgaben, die mir dann fehlten, habe ich dann alle nachgekauft irgendwann, als ich wieder damit anfing, sie zu kaufen. Und dann habe ich dann irgendwann wirklich so die Lust verloren. Das war so vermutlich so um 2012, 2013 herum. Da habe ich schon festgestellt, dass ich die letzten Ausgaben alle irgendwie gar nicht mehr mit durchgelesen habe. Das war so, ja, ich kaufe die jetzt und lege sie dann dahin und dann fiel irgendwas anderes drauf, so auf dem Stapel und dann war sie vergessen. Ne? Und ich habe sie aber auch nicht weggeschmissen. Also die stehen hier alle, das ist für mich so eine nette Filmchronik und die ersten 10, 20 Ausgaben, die waren auch wirklich toll. Also da hat man auch ganz andere Themen gehabt, denn das Problem war halt einfach, die Zeitung wurde halt immer mehr dem Mainstream angepasst. Da konnte die Zeitung nicht unbedingt nur für, weil sie sich ja in erster Linie ja auch so Blockbuster-Kino widmete, aus dem Bereich des fantastischen Films. Also wenn zum Beispiel ein Independence Day kam, dann hat man da auch gerne mal 2 Ausgaben für benutzt. Mhm. Und die Themen, wie wir sie jetzt hier haben, Fansblätter oder so, die gerieten dann immer mehr in den Hintergrund. Vermutlich aber auch teilweise wegen der Zensur. Denn da gab es doch auch was mit diesem Zombie-Sonderband, oder?
Ja, den habe ich besessen. Den habe ich mir mal in einer holländischen Videothek angeeignet. Ich war eigentlich zum Filme-Shoppen da. Das habe ich in unserer allerersten Folge, glaube ich, mal erwähnt, in Leidenschaft Film, dass mein Vater, wenn er Spargel kaufen gegangen ist, mich in der Videothek abgesetzt hat und ich so meine ersten Freitag der 13. Tapes zum Beispiel bekommen habe. Mhm. Und da lag dann auch dieser Sonderband rum und den habe ich natürlich sofort eingesackt. Ich glaube für 15 Mark damals. Mhm. Und hatte mich gewundert, ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon Movistar gelesen, dass ich diese Ausgabe noch nie vorher gesehen hatte. Aber die war ja, wie man heute weiß, auch sehr schnell weg vom Fenster.
Ja, richtig. Ich bin dann nachher irgendwann mal bei eBay da drauf gestoßen und habe es mir dann geholt, um meine Lücken zu schließen. Da gab es dann auch noch nicht dieses Zombie Chronicles, dieses Buch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Für mich war sowas damals immer sehr teuer. Ich meine, da war ich 12, 13. Und was haben wir hier für einen Preis? 5 D-Mark 80.
Das war schon was.
Ja, das ist schon eine Hausnummer.
Also ich hatte in dem Alter auch nur 2 Zeitschriften, die ich mir gekauft habe. Die Movistar und die Total, ein Nintendo-Magazin. Ich glaube, das lag bei 6,80.
Ich überlege, ob ich zu der Zeit noch sowas wie lustige Taschenbücher und sowas gekauft habe. Aber ich war immer auch so ein bisschen magazinaffin. Ich habe dann auch die wenigen Vangoria-Ausgaben gekauft. Die waren noch teurer. Die lagen bei 7 D-Mark und noch irgendwas.
Die sind mir nie begegnet.
Ja, die waren auch noch viel seltener. Also da musstest du wirklich Glück haben. Ich habe die Vangoria in der Metro gesehen. Und da war mir klar, die ist einfach zu teuer. Die kann ich jetzt nicht hier mal eben so mitnehmen. Und dann gingen die mir aber nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich dann doch irgendwie gewinselt. Und dann haben wir die Vangoria gekauft. Ich glaube, das war so ein wir fahren ja in Urlaub. Dann hast du was für den Rücksitz. Und das war auch ganz toll. Also allein die Figuren, die da drin waren und diese Monstermasken, die man da bestellen konnte. Aber die Sachen, die man da bestellen konnte, die Figuren und so, die waren alle mit Dollarpreisen ausgezeichnet. Deshalb weiß ich nicht, ob man die damals mal so eben hätte bestellen können. Vielleicht schon, aber es schien nicht so, als wäre es für den deutschen Markt gedacht.
Mhm. Ja, besonders nicht in der Übersetzung. Wahrscheinlich nicht aufgefallen.
Mhm. Ja, vermutlich. Naja, aber wir sind ja hier bei der Movistar. Wie gesagt, ich kenne die Vampir noch. Wenn wir hier weiter blättern, landen wir sehr schnell am Anfang der Zeitung in dem Movistar-Shop. Hier noch in Schwarz-Weiß. Nachher in den bunten Folgen, also in den bunten Ausgaben. Denn hier haben wir noch mal so ein paar Seiten, die sind noch schon farbig, aber das grundsätzliche Design ist schwarz-weiß gehalten. Und später in dem Shop hat man eigentlich im Grunde, das ist ja wie so ein Weingummiladen, bei dem man fast nichts mehr sieht.
Mhm.
Also sehr, sehr unübersichtlich und komisch strukturiert das Ganze. Aber naja, gut, ich weiß nicht, wie es da heute aussieht. Ich kenne deren Auswahl nicht. Aber hier war die Auswahl erstaunlich. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe jetzt in diesen Einkaufsladen und hol mir da eine Zeitung. Es ist vollkommen egal, ob ich 12 bin oder 10 oder 18. Ich blätter hier durch diesen Shop und sehe hier direkt so Sachen wie Man Behind the Sun oder Story of Ricky, Cannibal Ferox, Oase der Zombies, Evil Dead 2.
Mhm.
Ne, also Filme, die 1993, 94 auf jeden Fall alle auf der Liste standen. Teilweise heute noch drauf stehen. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Und ich sehe auch hier die Preise. Das ist ja auch mal interessant. Ne? Also für so eine Hongkong-Fassung von Man Behind the Sun 98 D-Mark 90 VHS PAL Uncut. Fields Blätter steht auch in Klammern dabei.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Aber es wird gekauft. Ich habe ja zu diesen Preisen nie gekauft. Ich habe dann eher auf Schnapper geachtet. Also 29 Mark, das waren die günstigen. Da habe ich dann ab und zu mal zugeschlagen. Aber auch wenn man sie über hatte, die 29 Mark.
Ja, und hast du als 12-Jähriger ein Fuffi mal eben über gehabt für einen Film?
Nee, mit 12 definitiv noch nicht.
Ja, klar, also ich meine,
das Ende der 90er dann in dem Telemovie-Shop, so wurde er ja am Ende genannt, dann durchaus mal was bestellt. Aber da auch dann eher die günstigen Sachen. Aber die Preise sind ja auch gefallen mit den Jahren.
Absolut. Ja, und so haben wir hier halt auch, ich sehe gerade, hier gab es dann auch noch so den ein oder anderen Vampir-Überbleibsel, den man hier angeboten hat. Also das Vampir-Magazin, das kann man hier noch nachkaufen oder konnte man zumindest damals noch nachkaufen für 10 D-Mark. Und es gab halt damals auch schon diese Star Trek-Sonderhefte. Ne? Also Movistar war direkt auch schon immer so auf Star Trek fixiert, weil Star Trek damals in den 90ern natürlich enorm erfolgreich war, wieder durch Next Generation. Und da sind die natürlich auf den Zug schnell aufgesprungen. Und deshalb kam ja dann irgendwann auch, ich glaube so 97, 98, brachte dann Movistar ja auch noch diese Television raus. Diese Fernsehzeitung quasi. Ne?
Ich habe allerdings nie angeschafft. Auch die Star Trek Magazine nicht. Das war nicht wirklich mein Thema. Ich habe als Kind TNG gesehen, im ZDF noch. Aber ich musste nichts darüber lesen. Das hat mir im Fernsehen völlig gereicht. Das Interesse kam erst viele Jahre später. Ja, so im 2005er Bereich. Ich habe mit meiner damaligen Freundin nach 15 Jahren Star Trek Pause auf Kabel 1 eine Star Trek Nacht angeschaut. Da haben sie, glaube ich, 8, 9 Folgen der Originalserie gebracht. Und es fing mit Kenzie Tribbles an. Und da sind wir dran hängen geblieben. Wir hatten beide zu dem Zeitpunkt eigentlich wenig bis nichts mit Star Trek zu tun, aber Tribbles hat uns innerhalb von einer knappen Stunde zu Fans gemacht. Und dann haben wir echt, bis die Sonne aufging, TOS geguckt. Und ab da hat es mich gepackt. Da habe ich mich dann wieder damit beschäftigt und auch TNG zum zweiten Mal geschaut. Manchmal braucht es was länger.
Ja, und man wurde ja früher mit sowas wirklich dann auch nochmal ja belohnt, oder das war ja was Besonderes, ne? Dann, wenn Sat.1 so einen Star Trek-Tag gemacht hat oder Star Trek-Nacht oder irgendwie mal plötzlich sowas ganz Komisches wie Schramm auf was war es, glaube ich, so auf Sat.1 dann auch nachts lief in so einem offenen Fenster mit so einer komischen verschwommenen Filter über gewisse Stellen. Aber immerhin wurde der Film nicht geschnitten. Das war ja auch mal irgendwie ganz nett.
Viel besser, als es rauszuschneiden eigentlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. So sieht man zumindest, was da irgendwie, so fehlt nichts, sagen wir so.
So ein bisschen der japanische Weg.
Wobei sich das bei denen doch nur auf die Schamhaare bezieht, ne?
Ja, genau. Die würden auch nicht auf die Idee kommen, irgendwas rauszuschneiden.
Ach so, das machen sie dann auch nicht. Also wenn jetzt da irgendwie, angenommen, da wäre jetzt mal irgendwie so Gewalt, die denen jetzt nicht gefallen würde, was ja relativ selten der Fall ist, aber das würden sie dann auch unscharf machen oder verschleiern.
Denke ich mal. Also mir ist jetzt nicht allzu viel Zensur in japanischen Filmen bekannt.
Nee,
es
eben.
Es gibt so ein paar Themen, die sie nicht so ganz mögen, aber zumindest damals, zum Beispiel Atombomben-Thematik, das wurde dann gern mal zumindest in Videospielen rausgelassen. Unterm Strich sind das jetzt nicht die größten Gewaltzensoren gewesen.
Jeder hat seine Grenzen.
Ja.
So, verlassen wir den Shop, bevor ich noch in Shopping-Laune komme, zur Zentralbank renne und da winsel um D-Mark, die ich zurückhaben möchte, um im Movistar-Shop zu kaufen. Der König ist tot, es lebe Vincent Price. Wann hattest du deine erste Begegnung mit dem großen Vincent Price?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Es liegt definitiv lange zurück. Und ich hätte wahrscheinlich ad hoc mehrere Antworten parat, von denen ich selber nicht weiß, welche am Ende stimmt. Also ich weiß, dass ich als Kleinkind ganz begeistert von Basil, der Mäusedetektiv, war. Und da spricht Price den Antagonisten. Allerdings habe ich den Film natürlich auf Deutsch gesehen, also habe ich von Vincent Price da gar nichts gehabt. Also fällt der schon mal flach.
Ja. Aber danke für den Fact zwischendurch.
Ich habe Edward mit den Scherenhänden im Kino gesehen. Das müsste fast mein erster Film mit Vincent Price sein. Aber auch das ist ja kein Vincent Price-Film, wenn du so willst. Mhm. Es war ja, mein letzter Film. Er hat eine kleine Rolle. Es wird schwierig. Ich bin mir nicht sicher. Es war definitiv nicht Vibes, es war nicht der Rabe, das kam alles viel später. Ich tippe mal auf die Fliege. Ich tippe auf eine öffentlich-rechtliche Ausstrahlung von Die Fliege. Hm. Ich kann mich aber an diese Sichtung auch nicht erinnern. Das ist jetzt nur mutgemaßt.
Ja.
Ich wüsste noch genau, wann ich den ersten Frankenstein mit Cushing gesehen hätte. Das war auf Sat 1 in der Sendereihe von Frankenstein. Aber Price ist aus dem Gedächtnis gelöscht, ich weiß es nicht. Also nehmen wir mal an, es war Die Fliege.
Ja, okay.
Bei dir?
Bei mir kann ich es genau sagen, es war das Schreckenskabinett des Dr. Fibes bei meiner Oma auf der Couch. Aha. Vermutlich mit ihr und meinem Opa zusammen. Und,
hast du mal erwähnt.
Genau, das habe ich mal erwähnt. Und an dem Tag, als Vincent Price gestorben ist, da erinnere ich mich auch noch sehr gut, da wurde, meine ich, abends auf ZDF auch noch mal das Schreckenskabinett des Dr. Fibes gezeigt. So spontan hier Programmveränderungen. So, und da kam natürlich der Film. Das ist natürlich auch ein sehr ikonischer Film von ihm. Mhm. Sehr hängen geblieben ist auch meine Erstsichtung von Theater des Grauens im Rahmen von Boris Masurkes langer Horrorfilmnacht. Aber ich meine, dass Sat 1 damals im Rahmen der Hammer-Reihe auch einige von diesen Corman AIP-Filmen gebracht hat. Sowas wie Die Verfluchten.
Mhm.
Und ja, da haben wir vielleicht, ich weiß nicht, ob ich für dich mitspreche, aber für mich denke ich Vincent Price schon vorher gesehen, also so zwischen Dr. Fibes damals und Theater des Grauens. Ich denke mal, das dürfte alles so eine Zeit gewesen sein. 92, 93.
Ist bei mir völlig gelöscht. Ich würde tippen, dass ich so ein Theater des Grauens oder auch Haunted Palace erst auf DVD gesehen habe tatsächlich. Also sprich in den 2000ern. Naja, man kann sich nicht alles merken.
Also Haunted Palace weiß ich auf jeden Fall, dass der auf Sat 1 lief. Später auf Kabel 1 oder sowas. Ne? Aber das ist auf jeden Fall so ein Teil, das habe ich als Kind gesehen. Ich weiß auch, dass ich Lebendig begraben gesehen habe. Gut, spielt jetzt Price nicht mit, aber auch der lief, meine ich, auf Sat 1. Ich erinnere mich noch, mein Cousin Frank hat dann irgendwann für mich versucht, so ein Mausoleum aus Pappe zu bauen. Das war sehr nett. Das basierte eigentlich nur auf diesen Film, ne, weil ich so begeistert war von der Atmosphäre und dem Set halt, ne, von diesem Friedhof und all dem. Und dass es irgendwie so schön künstlerisch aussah und so versuchte er das dann quasi aus Pappe nachzubauen, in klein, in nett. und hat es mir dann geschenkt.
Sehr sweet.
Ja. Ja, ein Mann mit vielen Gesichtern und trotzdem, es ist trotzdem immer Vincent Price. Ich finde irgendwie, egal welche Rolle er bekleidet, er bringt halt ganz viel Vincent Price auch immer mit. Er ist nie ganz ein anderer. Vielleicht will ich das damit sagen.
Die Leidenschaft in Person. Ich kenne wenige Darsteller, die sich so lange so treu geblieben sind. Mhm. Und er hat sich dem fantastischen Genre ja auch völlig verschrieben.
Ja, er wirkt auch selten gelangweilt. Ne? Man hat immer das Gefühl, so er lebt die Rolle, die er da verkörpert mit Freude. Und weil es genau das ist, was er gut kann. Da könnte man jetzt sagen, dass das bei Lee vielleicht teilweise nicht der Fall war in der Form. Irgendwann.
Ja.
Und das sagt er ja auch selber. Also ich meine, so oft wie Lee über Dracula hergezogen hat und gesagt hat, ich habe eigentlich keinen Bock so, aber ich mache es fürs Geld. Oder jetzt habe ich irgendwie mal so gar keinen Bock, jetzt halte ich das Maul und ich weiß es nicht. Also Lee hat da ja irgendwie ähnlich wie Kinski so ein bisschen auch gesagt, so, ja, hier hauptsache das Geld stimmt.
Es hat gestimmt.
Ja. Deshalb glaube ich, Vincent Price hat sich vielleicht nicht ganz so verschlissen. Um es mal böse zu sagen.
Das war wirklich böse gesagt.
Ja, ich meine, es gibt wirklich so Filme, in denen taucht Christopher Lee auf, wo ich wirklich das Gefühl habe, warum? Ne? Weil das hätte er doch eigentlich gar nicht nötig. Und so viele Filme fallen mir jetzt bei Vincent Price nicht ein. Weil die sind eigentlich fast alle wirklich durchgehend qualitativ. Und bei Christopher Lee gibt es wirklich hoch und runter.
Ja.
Und halt auch viel mehr Filme. Das muss man natürlich auch sagen. Ich meine, Christopher Lee hat, abgesehen davon, dass er auch viel länger gelebt hat, grundsätzlich einfach viel mehr Rollen gehabt.
Ja, 200 plus, ne?
Ja, also da kann man ja auch mal, ne? Da kann man auch mal 50 Filme drehen, die im Grunde für die Tonne sind, aber die gleiche Kohle einbringen, ne?
Ja. Ich freue mich, wenn ich ihn entdecke. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr her. Da habe ich ihn in Airport 77 entdeckt als Passagier. Hätte ich auch nicht erwartet, ihn dort zu sehen.
Ja, das habe ich heute Nacht noch gedacht, dass ich das nicht erwartet hätte, ihn da zu sehen. Denn ich habe heute Nacht einen Edgar Wallace-Film angeguckt. Das Geheimnis der gelben Narzisse. Und ich freute mich schon, dass er irgendwie da im Vorspann auch erwähnt wird, dass er mitspielt. Und er tauchte dann auf und er war dann da wieder auf Chinese geschminkt. Und das fand ich irgendwie interessant, weil das ist vor Fu Manchu gewesen.
Vielleicht ist er so an Fu Manchu gekommen.
Das habe ich auch gedacht, dass man vielleicht dachte, ach guck mal hier, erinnerst du dich noch an Christopher Lee und... Es sah ein bisschen grotesk aus, muss ich sagen. Also da sieht es bei Fu Manchu, dadurch, dass er da auch so ein bisschen geschminkt ist, so ein bisschen edler aus. Hier bei Edgar Wallace hatte ich so ein bisschen immer so ein Grinsen im Gesicht. Auch vor allem, wenn er dann gesprochen hat. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich seine eigene Stimme war oder ob er nur auf leicht tölpelhaft synchronisiert wurde. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein grotesker Auftritt von ihm.
Ja, ich habe den Film nicht gesehen, kann ich nicht sagen.
Ja, vielleicht läuft er dem mal irgendwann über den Weg.
Ja, die Wallace-Filme möchte ich auf jeden Fall mal nachholen. Die habe ich alle noch nicht gesehen. Das hat mich nie interessiert.
Ja, also, ja, wir hatten ja mal drüber geredet. Mach das mal irgendwie so, zumindest mal so ein paar. Ich kann ja vielleicht auch mal ein paar raussuchen. Mhm. Ich habe die allerdings auch nicht so alle auf dem Sender, aber ich habe sie ja alle hier. Von daher kann ich dir dann irgendwann mal sagen, hier, guck mal, den oder den versuch's damit. Und wenn dir die nicht gefallen, dann lass es mit dem Rest am besten direkt.
Ja, ich denke schon, dass die mir rückblickend ganz gut gefallen werden.
Ja, in denen hat Vincent Price hingegen nie mitgespielt. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Aber Vincent Price hat zum Beispiel auch in Filmen wie Das Kabinett des Professor Bondi mitgespielt.
House of Wax.
House of Wax. Den eben schon erwähnt, die Verfluchten. House of Usher. Mhm. Auch ein wirklich gigantischer Film. So schön.
Ja.
Also die Story ist sowieso traumhaft von Poe. Aber dieser Film ist einfach, das ist wirklich ein Traum.
Mhm, auf jeden Fall.
Und der ist ja auch so kurz, ne? Also der geht ja, glaube ich, keine 80 Minuten. Und den kann man richtig schön wegkonsumieren.
Ja, genau wie der Rabe, wenn man mal was Fröhliches möchte.
Mhm, mit Boris Karloff, Jack Nicholson.
Und Peter Lorre.
Oh ja, ja, Peter Lorre bringt eigentlich immer Spaß.
Ja.
Auch in Möller GmbH.
Ja, gibt es mittlerweile ja auch auf einer schönen Blu-ray. Oder war das Ruhe Sanft GmbH?
Ja, du hast recht. Ruhe Sanft GmbH. Was habe ich gesagt? Mörder GmbH, ne?
Vielleicht ein Alternativtitel.
Ja, ich bin jetzt gerade irritiert. Aber Ruhe Sanft GmbH, natürlich. Ja, ja. Vielleicht gibt es auch einen anderen Film, der so heißt, Mörder GmbH. Würde bestimmt mich nicht wundern. Oder eine RTL-Serie.
Ja, mit Christopher Lee.
Udo Kier.
Ja, und Vin Diesel.
Ja, heute ist alles möglich.
In der Tat.
Der Todesschrei der Hexen, Cry of the Banshee, das war so ein Film, den ich vor ein paar Jahren Gott sei Dank wiederentdecken musste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den damals schon mal gesehen hatte, aber ich hatte überhaupt gar keine Erinnerungen daran und war sehr, sehr angetan. Mhm. Und den hat, glaube ich, das war Ostalgica, die den gebracht haben. Der ist ja zu empfehlen, sehr vergessen.
Ich kenne den auch noch nicht.
Also natürlich kein Vergleich zu der Hexenjäger. So von der Ernsthaftigkeit, aber naja, dicht dran. Etwas verspielter, würde ich sagen.
Da werde ich mal die Augen offen halten. Wenn es den jetzt gibt, könnte man die Price-Sammlung durchaus mal updaten.
Ja, der ist halt auch in dieser Edition da erschienen. Die bringen ja oft diese Klassiker raus, in so Schuber-Editionen. Und da muss man mal gucken. Die sind entweder schnell weg und steigen dann schnell im Preis oder bleiben wie Blei liegen, habe ich das Gefühl. Also ich weiß es ja nicht, wie es in Wirklichkeit ist, aber ich habe das Gefühl. Man sieht es ja auch in den Preisen, die manchmal steigen, selten fallen, aber in der Regel kontinuierlich gleich bleiben. Muss mal gucken. Es sind interessante Filme dabei in der Reihe. Aber gut, verlassen wir Vincent Price und blättern wir weiter. Ja, wir haben hier einen Artikel über Demolition Man. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen und wenn ich mir die Bilder so angucke, vielleicht will ich ihn auch nicht unbedingt heute sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zieht mich nicht so an. Ein anderer Film, der mich in diesem Jahr extrem angezogen hat, also im Jahr 93, am 9.12.1993, da hatte nämlich die Muppets Weihnachtsgeschichte Kinopremiere in Deutschland. Mhm. Und der hat mich und meine Eltern ziemlich bewegt, würde ich sagen.
Ja, den habe ich auch im Kino gesehen. Michael Caine als Scrooge. War schon sehr schön.
Absolut. Ist einer, definitiv einer der schönsten Puppenfilme, die es überhaupt gibt.
Ja.
Und vielleicht auch der beste Muppet-Film.
Ja, definitiv. Weil da war die Ausstattung ja sehr viel aufwendiger als zum Beispiel bei diesem, was war das, Muppets aus dem All?
Ich glaube, den habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Aber ja, ich glaube, ich habe sie alle mal geguckt. Und der aus dem All, der war schon eher nicht so gut. Ja. Und dann gab es diesen neuen Muppet-Film, der mal vor, ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon 10 Jahren kam. Der war auch gar nicht gut. Aber die ersten drei, ich glaube, das waren drei, also zwei vor der Muppets Weihnachtsgeschichte oder so, das sind schon super Filme.
Die Schatzinsel gab es
ja
auch.
Ja, aber auch der kam danach. Ne? Ich glaube, man kann hat sein. Eine Zeit lang versucht, wie so eine Art Jahres-Muppets-Film zu machen, ne? Und dann diese berühmten Geschichten zu nehmen.
Ja, Tim Curry war dabei, der ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Aber ich habe die alle schon seitdem nie wieder gesehen. Ja, vielleicht schaue ich mir die Weihnachtsgeschichte und die Schatzinsel nochmal an. Das Schöne an der Movistar war ja, dass sie bunt gemischt war. Genug Genrezeug, dann auch sowas wie die Muppets. War schon nett.
Ja, deshalb behalte ich diese ganzen Ausgaben auch, weil das für mich irgendwie auch irgendwie eine schöne Entwicklungsgeschichte ist, was so, ich sag mal so, diese Blockbuster-Genre-Kinoentwicklung angeht. Denn man hat ja durchaus da immer weniger Filme gehabt, oder ich für mich persönlich, die mich überhaupt angesprochen haben. Gerade im späten Blockbuster-Kino, so ab den Nullerjahren, da haben mich solche Cover halt auch nicht mehr angesprochen. Und diese wirklich netten Themen, die wurden dann halt wirklich bis auf den kleinsten Nenner runtergeschraubt und da habe ich mich dann eigentlich schon damals so ein bisschen gefragt, manchmal, warum kaufe ich die überhaupt? Aber dann kam ja zumindest auch so dieser, es kamen immer mehr DVD-Besprechungen hinzu. Und das war dann interessant, weil die haben sich dann teilweise dann doch schon wieder an solche Sachen wie Vincent Price oder Hammerfilme orientiert. So Anolis-Besprechungen, die waren in der Movistar eigentlich immer gang und gäbe.
So eine DVD-Besprechung kann ich mich gar nicht erinnern. Ich besitze ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Bei meinem letzten Umzug ist viel, viel in den Müll gewandert. Bereue ich natürlich auch ein großes Stück.
Ja, sehr schön fand ich immer die Seite Pläne, Projekte, Produktionen, fantastische Filme, die sie demnächst sehen können. Fand ich besonders dann immer schön, wenn es irgendwelche Produktionen waren, aus denen bis heute nichts geworden ist. Und hier spricht man John Carpenter an. Und während die Mächte des Wahnsinns dann ja auch irgendwann realisiert wurden, die hier auch schon angesprochen werden, wurde aus einem anderen Projekt namens Meltdown nichts, was auf einem Drehbuch von John Carpenter basiert, von 1977 wohl irgendwie. Muss wohl um irgendwas Nukleares gehen, vermutlich irgendeinen Endzeitfilm. Und den sollte ein Yves Simenon realisieren. Aber ich habe mal nachgeguckt und ja, da wurde nichts draus.
Wie so oft. Wahrscheinlich hat das Drehbuch das Budget gesprengt.
Ja, hier wurde mir einst auch Oliver Stones Planet der Affen versprochen zum Beispiel. Die Stephen King News, die stimmten meistens immer. Das war ja damals auch ein großes Stephen King-Jahr oder so ein paar große Stephen King-Jahre. Hier startete gerade in einer kleinen Stadt mit Max von Sydow.
Ja, King ging natürlich auch wie geschnitten Brot zu der Zeit.
Auf jeden Fall. Ja, und kleine Anzeigen und Werbung aus dieser Zeit, das ist alles sehr schön. Und wir bewegen uns ja hier auch noch ja, in so einem fast schon Underground-artigen Rahmen noch. Eine Zeitung, die wenige Farbseiten hat. Größtenteils ist alles schwarz-weiß. Wir haben hier Themen zwischen beschlagnahmten Filmen und Star Trek TV-Serien, alles Mögliche drin. Also es ist wirklich eine bunte Mischung, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich ja auf einen Genre spezialisiert ist oder beziehungsweise nicht auf einen, ja, nehmen wir mal den fantastischen Film als Überbegriff. Und sowas haben wir halt tatsächlich zu der Zeit nicht mehr gehabt am Kiosk. Und sowas hatten wir eigentlich auch lange Zeit danach nicht. Ich meine, es gab immer mal wieder Horrormagazine oder so, aber die waren ja in der Regel so speziell, dass man sie dann eigentlich nur am Rande irgendwo kaufen konnte. Und jetzt nie bei Edeka oder Rewe oder so. Ne? Wir hatten hier noch die X-Rated. Die gibt es ja auch heute, glaube ich, noch. Ich weiß es nicht. Die gab es damals ja auch immer im Rahmen von der Movistar. Ne? So.
Ja.
Und sowas hat man natürlich dann hier am Hauptbahnhof in Köln entdeckt. Oder auch im Comic-Shop oder so. Aber es sah da nie so gut aus wie jetzt in England oder in den USA.
Logisch.
Ja, die Addams Family in verrückter Tradition, die hat auch einen Kinostart bekommen am 13.01.1994. Wir haben ja hier eine Zeitung, die Ende 93 erschienen ist und dann bis in den Januar, Februar 94 reingeht.
Das war ein schöner Film. Den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. In dem Alter bin ich öfter ins Kino gegangen.
Ich weiß nicht, die Addams Family hat mich irgendwie nicht gepackt. Vielleicht habe ich damals gedacht, dass das irgendwie nur so ein billiger Abklatsch von The Munsters ist, weil ich hatte ja nicht so viel, um mich aufzuklären, dass diese Serien eigentlich ja, fast gleich alt sind. Ne?
Ja, kommt hin, beides 60er Jahre. Hast du es denn inzwischen nachgeholt?
Ich habe beides immer noch nicht geguckt oder ich glaube, ich habe damals mal einen geguckt und wurde damit nicht wirklich warm, aber vielleicht wäre es heute interessanter für mich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich gehe auch gerade so durch The Munsters und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, doch ich sage es doch, quälend. Es hat sehr viel Charme und ich erinnere mich auch so ein bisschen an früher, als es auf RTL lief. Aber es ist natürlich jetzt nichts, um es sich hier wirklich genussvoll anzugucken. Es kann so im Hintergrund laufen. Das könnte man machen. So Halloween morgen, Monsters rein und erstmal 6 Stunden mit den Irren da verbringen im Hintergrund.
Mit denen konnte ich in dem Alter nicht so viel anfangen. Da hat mir die Addams Family mehr gegeben. Wobei ich sagen muss, ich wurde auch mit der neuen Addams Family sozialisiert. Also mit Raul Julia, Jennifer Houston, Christina Ricci und Co. Die 60er Jahre Serie habe ich auch erst viel später kennengelernt. Ich wusste, dass es die gibt mit, das war Sean Astin, glaube ich, als Gomez. Die ist heute auch wirklich großartig. Schaue ich sehr, sehr gern. Kann man auch absolut nicht mit den Munsters vergleichen. Das sind ganz andere Themen. Es ist eine ganze Ecke erwachsener. Und interessant an der Addams Family, wenn man es jetzt ein bisschen grob gesagt filmhistorisch betrachten möchte, ist, dass die quasi nicht nur optisch aus dem Serieneinerlei dieser Zeit herausstach. Denn in den allermeisten Familienserien, die größere Bekanntheit erlangt haben, ging es ja meistens um gestörte und pathologische Familienstrukturen, Intrigen und so weiter. Und die Addams Family war das genaue Gegenteil. Die sahen alle wie verrückte Mörder aus, aber die Familie hat im Kern wunderbar funktioniert. Alle haben einander geliebt. Es gab ein Grundvertrauen in die Familienbande. Und die waren halt nur exzentrisch. Das war ein Unikum zu dieser Zeit.
Ja.
Sie waren quasi eine Bilderbuchfamilie, die es so selten zu sehen gab. Und die Gefahr kam eigentlich immer nur von außen, durch Unverständnis. Also ganz klassische Themen.
Ja.
Alles, was wir nicht verstehen, macht uns Angst.
Aber das ist ja von der Grundstruktur bei den Monsters genauso.
Ja, nur dass die Monsters seichtere Themen hatten.
Ja, ich meine, gut, das Element, das haben wir ja sowieso im Horrorfilm grundsätzlich. Auch immer wieder. Und wenn wir Kabal nehmen. Ne? So.
Ja.
Aber wenn man das, ich meine, das bietet sich halt auch an, um es irgendwie im Rahmen einer Serie zu nutzen. Denn sie beweisen das den Zuschauern ja auch sehr schnell, dass man sie lieb hat, diese Figuren.
Mhm.
Das haben wir ja immer wieder grundsätzlich bei Themen, die wir im Alltag jetzt ablehnen, sind wir im Film gegenüber viel aufgeschlossener. Weil wir wissen, ja, es ist ja nur ein Film, da kann man jetzt auch mal ein Arschloch sein, auch wenn der Charakter eigentlich eher positiver Natur ist. Wenn man so einen Walter White mal nimmt, der ja eigentlich ein Mörder ist. Ne? Den Typ, den er da im Keller umgebracht hat, so, der stellt Drogen her, die Leute ziemlich kaputt machen. Es ist ja jetzt nichts, was man irgendwie feiern müsste, aber man tut es ja trotzdem. Oder ich sag jetzt, die Leute, die es tun, die tun es. Und die sind ja überall anzutreffen. Ne? Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Arschlöcher oder so, die da einen Mörder abfeiern oder sowas. Ne? Aber letztlich ist schon doch trotzdem komisch.
Eigentlich kurios, ja. Weil hier haben wir es ja mit Walter nicht mal mit dem Anti-Helden zu tun. Der ist eigentlich nur Anti.
Ja, total. Der lügt. Ne? Der stellt Drogen her. Der bringt Leute um. Aber gut, das, ich meine, gut, und das sind Themen, die hatten wir in der Serienwelt in den 90ern. Ja, gut, hatten wir durch Akte X, hatten wir solche Abgründe, durch Twin Peaks, die, ja, Geister von Lars von Trier, all das kam ja alles so auf. Das war so eine richtige Welle.
Ja.
Das kam mit das Schwein der Lämmer, kam all sowas auf. Das neue Interesse der Abgründe. Und das hat halt in Serienform dann in diesen Bereichen ganz gut funktioniert. Wenn man das mal vergleicht mit den Themen, die man so heute hat, dann ist das natürlich schon alles noch sehr seicht.
Ja.
Ja, hier ist eine schöne Werbung von Transgalaxis. Auch so ein Mail-Order, der mir damals richtig schöne Kataloge zugeschickt hat. Also sowas gibt es heute auch nicht mehr. Ich dachte, sowas gäbe es noch, das ist ganz lustig. Also die Kataloge, die kann man sich so im Umfang von so einer Movistar vorstellen, in der sämtliche Buchneuerscheinungen so im Bereich von Horror, Science Fiction und Fantasy aufgelistet wurden mit Covern, Inhaltsbeschreibungen und Preisen, teilweise nach Verlagen sortiert oder auch so Modelle und sowas alles. Also wirklich toll. Die haben das dann meistens, wenn man nichts mehr bestellt hat, nach dem zweiten Katalog eingestellt. Aber immer, wenn man dann mal wieder was bestellt hat, dann kam dann auch wieder ein neuer Katalog. Und irgendwann habe ich dann nach Jahren, bestimmt nach 20 Jahren, mal gegoogelt und stellte fest, es gibt die immer noch. Und man könnte sich einen Katalog anfordern. So. Und dann habe ich dann eine E-Mail hingeschickt und habe da diesen Katalog angefordert. Und irgendwann kam so ein Briefumschlag, Absender Transgalaxis. Aber das wabbelte irgendwie und knisterte so. Und dann habe ich den Umschlag aufgemacht und dann war in dem Umschlag quasi noch so ein Plastikumschlag, in den so ganz viele unterschiedliche Verlagsflyer zusammengesammelt wurden und einfach verschickt wurden. Also für die war ein Katalog einfach nur eine Sammlung von Flyern und Werbematerial einzelner Verlage. Da war natürlich die Enttäuschung irgendwie ein bisschen groß, sage ich mal, weil ich mir dachte, okay, jetzt kriegst du so einen schönen dicken Katalog und kannst dich hier abends hinsetzen und eigentlich, naja, ist das ganze Zeug direkt in die Tonne gewandert.
Mhm, passiert.
Ja, also online kann man da gucken und ich habe trotzdem das Gefühl, diese Seite wurde von denen seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr aktualisiert.
Ja, die Zeit ist einfach vorbei. Ich fand die Mail-Order-Zeit eigentlich ganz witzig. Ich habe auch ein paar Mal mit den Leuten telefoniert und habe mir da Tipps abgeholt.
Tipps, wie man Kassetten kopieren kann?
Nein, wie? Nach dem Motto, ich kann mich nicht entscheiden, was ich bestellen soll, sag mal was. Und ja, das waren teilweise ja selbst Filmfans. Da hat man sich dann, ja, tatsächlich mal eine halbe Stunde unterhalten. Lange her.
Ja, lange, lange her ist es auch, dass wir mal ein Fernsehprogramm hatten, was so schön ist wie dieses hier, Dezember und Januar.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es in der Movistar Fernsehprogramm gab.
Ja, das wurde ja nachher ausgelagert. Wir haben dann ja irgendwann diese Television gehabt. Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja okay, der fantastische Film und vor allem auch Serien sind im Fernsehen einfach angesagt. Da können wir eine ganze eigene Zeitung draus machen. Und so hat man dann einfach gedacht, gut, lagern wir das aus. Und es gab nämlich mal irgendwann eine Movie-Star. Ich glaube, das war eine neongrüne oder es war eine silberne. Irgendwas sehr Einprägsames. Und in dieser war dann so eine Nullnummer von der Television. Ich fand das super. Genau das habe ich mir gewünscht quasi oder ich habe es direkt angenommen als Gedanken, weil ich halt immer so auf Fernsehzeitungen spezialisiert war, um da irgendwie Infos über Filme rauszukriegen. Und wenn ich weiß, diese Zeitung, die spezialisiert sich förmlich auf die Filme, die ich eh haben möchte oder sehen möchte, dachte ich mir, ja gut, dann warum nicht? Ne? Aber hier in den ersten Ausgaben gab es das halt einfach im Rahmen von dieser Zeitung.
Was lief denn?
Samstag, den 11.12.93, Donovans Hirn.
Ja,
den haben wir letztens hier in unsere Box geschoben von Anolis.
Ja, die Nummer 2, meine ich.
Ja, ja, direkt am, ja, das kann sein, genau. Und am Tag danach, am 12.12., den von dir eben erwähnten Der Rabe, Krieg der Magier mit, ja, Vincent Weiss und Boris Karloff und Peter Lorre.
Was ein Zufall. Nicht schlecht. Auf welchem Programm war das?
Auf Vox O, den sehr schönen Psycho 2. Gibt es auch wieder auf Brandenburg. Die in Brandenburg haben sich wohl gedacht, machen wir mal hier Weihnachten ein bisschen Horror. 21.12. Psycho 2. Was ist denn Brandenburg für ein Kanal?
Das sagt mir gar nichts. Nie gehört. Offener Kanal.
Ja, hier haben wir auch einen Schweizer Kanal. Der hat Tanz der Vampire gezeigt am 16.12. Ja, Österreich und Schweiz muss man natürlich auch als Leserschaft immer mit dazu zählen. Ne? Und gerade die Österreicher, die sind ja auch so, was so das Genre-Kino angeht, unser spezielles Genre-Kino, auch so ein bisschen interessiert, würde ich sagen. Ne? Also vielleicht nur daran interessiert, dass sie das Geld von den Deutschen bekommen, weil sie die Filme da ganz einfach veröffentlichen können und auch beim Saturn und Mediamarkt anbieten dürfen. Aber naja, man weiß es nicht. Die Zeitfalle. Schöner Zeitwestern mit Klaus Kinski und William Devane. Nettes Ding. Lief auch in der Schweiz.
Nicht gesehen.
Südwest 3 hat am 19.12. das Kabinett des Dr. Caligari gezeigt.
Den habe ich, glaube ich, auf Dreisat das erste Mal gesehen. Das war auch so die Zeit, als dort Eraserhead lief.
Ja.
Die dürfte ich relativ kurz hintereinander zum ersten Mal gesehen haben.
Und eben auch schon erwähnt, Christopher Lee als Fu Manchu auf Sat 1 am 22.12. Die Rache des Dr. Fu Manchu.
Nicht schlecht. Ich habe Fernsehen Mitte, Ende 2006 abgemeldet. Seitdem nie wieder gesehen.
Naja, ich glaube, so ein Programm wirst du auch heute nicht mehr unbedingt im normalen Fernsehen erleben, oder?
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich denke schon, dass sowas nochmal ausgestrahlt wird. Also würde mich sehr wundern, wenn nicht. Es gibt doch auch so Spartenkanäle, so ein RTL Gold, da habe ich von mitbekommen, da läuft sowas wie Knight Rider wieder und so. Vielleicht gibt es das jetzt schon gar nicht mehr. Es ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich davon erfahren habe. aber das ist halt auch ein Thema, mit dem ich mich 0,0 beschäftige.
Ja, ich meine, jetzt empfängt man das auch so normal. Ich weiß es nicht. Ich gucke ja auch kein Fernsehen, deshalb, ich weiß es nicht. Also wenn ich das hier nur sehe oder so einen lautlosen Weltraum, das sind so Filme, die erscheinen mir nicht so, als würden die jetzt mal eben so auf ZDF laufen. Ich glaube, das wurde wirklich alles ausgelagert mittlerweile zu den Spartenkanälen. Und ob die jeder empfängt, da habe ich auch keine Ahnung von. Aber die meisten Leute streamen ja sowieso und die werden in lautlos vermutlich sowieso gar nicht begegnen. Der wird nicht auf Netflix laufen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, sowas wie die Evox lief hier. Heute begehrte DVDs, damals gerne gesehen, wie hier auf ProSieben zum Beispiel. Einen dunklen Kristall haben wir hier, wobei ich sehe, das ist in Österreich, eine Österreicher Ausstrahlung. Edward mit den Scherenhänden, den haben wir hier auf Sat.1. Das schwarze Loch. Also hier ist einiges geboten. Aha. Ich sehe auch gerade die sehr schöne Serie Die Dinos startete. Wobei ich mich frage, ob das jetzt eine... Nee, das war, glaube ich, keine Premiere. Die müsste älter sein. Aber das war auch eine schöne Serie.
Ja, ich habe da wahrlich nicht alle Folgen von gesehen, aber doch einige.
Ein weiterer netter Service war die Seite, die man sich heraustrennen konnte, wenn man zum Beispiel sich selber Filme aufgenommen hat aus dem Fernsehen. Da gab es dann hier immer eine Seite, die genauso groß war, dass sie in eine der Video-Hardboxen reinpasste, diese leeren Hardboxen. Und da haben wir dann hier zu Ehren von Winston Price das Schreckenskabinett des Dr. Phipps. Der Nachteil ist nur, und deshalb sind diese Blätter auch immer drin geblieben, ich wollte das Magazin nicht zerstören, weil die Rückseite wäre nicht mehr drin gewesen und der Artikel dementsprechend kaputt. Ah, okay. Deshalb habe ich das dann, wenn, kopiert oder kopieren lassen und das ging dann nur in Schwarz-Weiß. Und dann habe ich es einfach ganz gelassen.
Es gab ja auch Zeitschriften, da war ein Film dabei. Ich glaube, eine dieser Dinger hieß Videoplay. Da hatte ich, glaube ich, 3, 4, 5 Ausgaben von unter anderem eine mit Nightmare 6.
Genau, die gleiche hatte ich auch. Und mit 3D-Brille, ne?
Ja, ja, genau.
Und ich hatte den Wüstenplanet.
Ah, ich nicht. Ich kann mich an die anderen gar nicht mehr genau erinnern.
Ja, und Nightmare 6 natürlich gnadenlos geschnitten, ne?
Ja, natürlich. Was bei dem Film auch nicht allzu schlimm ist. Es macht ihn nicht besser.
Auf keinen Fall, ja.
Es hat aber gereicht, um mich zum Fan zu machen.
Okay, das war dein erster Nightmare.
Ich befürchte ja. Ich befürchte es ja. Später dann eine Nachtausstrahlung vom ersten Teil. Ja, aber ich meine, der sechste war mein erster, ja.
Ja, sehr schön fand ich auch immer die Seite Fantastische Filme in der Videothek, denn da gab es immer eine schöne Übersicht von Sachen, die mir meine Mutter dann ausleihen sollte, auch teilweise getan hat. Hier jetzt war es nicht ganz so erquicklich in diesem Monat. Eigentlich bis auf Stephen Kings Golden Tales war jetzt da nichts bei, was mich jetzt so direkt angesprochen hat. Doch, Kafka, der wunderbare Kafka von Steven Soderbergh. Mit Jeremy Irons habe ich letztens noch gesehen, nachdem ich ihn jetzt länger nicht gesehen hatte und war wieder mal begeistert davon. Bloody Mary, den will ich schon seit Jahren gern mal sehen.
Dieser Vampirfilm?
Ja, ist glaube ich ein...
Mit Robert Loggia und dieser Französin. Das war eine meiner ersten Videokassetten. Hat mich nicht so überzeugt damals. Ich hatte etwas Brutaleres erwartet. Das war ja mehr, ja, Comedy vielleicht nicht, aber es hatte so einen gewissen Komödienanstrich. Keine Ahnung. Aber ich hatte auch nicht viel Auswahl zu der Zeit. War halt, ja, eine meiner ersten Kaufkassetten. Ich glaube, das war irgend so ein Sonnenangebot im Kaufhof damals. Eventuell habe ich den sogar noch im Keller.
Ist heute auf jeden Fall nicht mehr so einfach zu bekommen. Auf DVD und auf Blu-ray weiß ich gar nicht, ob es den überhaupt irgendwo gibt. Hier jedenfalls nicht.
Nie gesehen.
Nee, ich denke auch, das wüsste ich und das hätte ich dann auch.
Bis gerade hatte ich den auch völlig aus dem Gedächtnis. Der Titel, der ist natürlich bekannt, aber ich wüsste nicht, ob ich da jemals eine DVD irgendwo von gesehen hätte.
Nee, ich habe den damals irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, mich hat das damals so ein bisschen abgeschreckt bei Bloody Mary, dass der Film auch halt auf Humor setzt, so ein bisschen. Er ist glaube ich, trotzdem eher ein harter Horrorfilm, in Anführungszeichen, als dass er irgendwie eine alberne Horrorkomödie ist.
Nee, albern habe ich den auch nicht im Gedächtnis. Aber halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Müsste ich mal wieder sehen. Vielleicht gibt es den auf YouTube oder vielleicht gucke ich mir mal einen Trailer an. Ich erinnere mich noch einigermaßen dran. Ich habe Robert Loggia als, ich glaube, Mafiosi oder dergleichen noch im Kopf. Keine Ahnung. Das war ein Warner-Tape, oder?
Ja, genau, richtig. Warner. Das ist ja auch das Ding. Ich glaube, der kam damals auf DVD zu einer Zeit, in der auch Wolfen kam. Da hatte Warner mal so ein bisschen Liebe über für so ein paar vergangene oder fast vergessene Genreperlen. Und die haben sie dann rausgehauen. Aha. Und das sind genau diese Titel, die hier seit Jahren im Grunde vermisst werden von den Fans. Sowas wie Begierde, Wolfen oder halt hier Bloody Mary, The Hidden. Und die Liste ist lang und Warner ist aber nicht interessiert, da mal ein bisschen hier die Lizenzen verkaufen zu wollen. Oder wenn, ja, scheinen die wohl so hoch zu sein, so teuer, dass sich das für keinen lohnt. Ich weiß nicht, was da los ist. Hm. Es muss auf jeden Fall da mal irgendwie sich was verändern, finde ich. Das sind ja wirklich große Titel, die irgendwie ja einfach verschwinden hier. Aber man kann sie ja dann zumindest dann irgendwie bei Amazon oder sowas streamen oder da kaufen virtuell. Das ist für mich eigentlich das die letzte Option. Dann gucke ich mir am liebsten noch irgendwie umsonst irgendwie in irgendeiner Qualität bei YouTube an, bevor ich irgendeinem Geld für irgendeinen Stream gebe. Mhm. Weiß ich nicht. Das mache ich umsonst oder gar nicht.
Mhm, ja, es führen viele Wege nach Rom.
Es führen auch viele Wege in Fansblätterbereiche. Und da gibt es hier noch diesen Artikel, der mich natürlich als 12-Jähriger extrem gepackt hat. Denn hier haben wir erstmal eine schöne schwarze Seite mit einem Freddy Krüger, der eine 3D-Brille auf hat. Und hier geht es dann um Fansblätterfilme. Warum dann jetzt hier so ein Tales from the Crypt auftaucht, also wohl bemerkt der britische von, es ist Amicus, ne, die den rausgebracht haben damals.
Ja.
Von 72, den würde ich jetzt nicht unbedingt in diese Fansblätter-Kategorie setzen.
Nicht wirklich.
So ein Waxwork, den schon eher. Oder wir haben natürlich hier auch Tanz der Teufel, ganz prominentes Beispiel grundsätzlich. Mhm. Wir haben hier den wunderbaren From Beyond.
Oh ja, wobei der auch nicht
wirklich. Ich wollte gerade sagen, der ist ja eigentlich auch eher, der ist eher ekelhaft, ne? Der hat halt so seine Comic-Charakter.
Ja, dann eher Reanimator.
Ja.
Also From Beyond ist definitiv der ernstere von beiden. Also bisher ist noch nicht wirklich Fansblätter in diesem Artikel.
Nee, es geht hier weiter mit Fright Night, da kann man auch nicht von Fansblätter sprechen. Das ist halt ein Vampirfilm mit ein paar lustigen Elementen, wobei der ist gar nicht so lustig.
Nee. Ein bisschen trockenen Humor.
Ja, ein Film, den ich sehr, sehr schätze. Auch ein Film, der sehr unterm Radar läuft. Und ich glaube, es war RTL. Und ich meine sogar, die haben den damals sogar umgeschnitten ausgestrahlt. Ist Alien Killer von Henry Portrait of a Serial Killer.
Ist Borrower, ne?
Mit Tom Towles.
Ja, und hier die Chong-Tochter, ne?
Ja, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, dass da halt auch eine prominente weibliche Besetzung drin ist. Genau. Das ist nicht genau die Dame, die wir in dem wunderbaren Geschichten aus der Gruft-Film haben. In der letzten Episode mit dem Verrat.
Tales from the Dark Side war das.
Oh ja, ja. Immer diese Tales. Ich habe wirklich immer ein Problem mit den Tales.
Es sei dir verziehen. Ich vergesse ständig ihren Namen.
Ich kann es dir auch nicht sagen, weil sie taucht jetzt nicht so oft auf, dass ich mir den irgendwie mal gespeichert habe und direkt abrufen kann. Ich weiß es nicht, aber ja, sie taucht da auf und Tales from the Dark Side ist ja, glaube ich, auch im gleichen Jahr entstanden oder ein Jahr davor. Irgendwie sowas.
Ray Dawn Chong.
Okay.
So war ihr kompletter.
Ja, und Alien Killer ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir in The Hidden auch haben, ne? Den Parasit quasi weitergeben und dann die Person beseelen. Das ist jetzt kein neues Thema. Aber Alien Killer ist ein cooler Film, ist auch ein schöner Großstadtfilm und der hat tatsächlich teilweise richtig schöne Effekte. Aber auch den würde ich jetzt nicht wirklich als Fansblätter kategorisieren. Also das ist schon komisch. Der nächste Film, ne, das Brain Dead, das würde ich sagen, ja, da kann man sagen, das ist Fansblätter.
Ja, auch wenn die deutschen Zensoren das anders gesehen haben.
Ja,
aber der war lustig. Vielleicht
haben die das ja schon richtig gesehen, aber das ist für die der Grund, warum das nicht geht. Man soll keinen Spaß haben.
Ja.
Aber die hätten auch ohne Fun keinen Spaß dabei gehabt.
Es sei denn, es ist Kevin allein zu Hause. Da ist Gewalt völlig in Ordnung.
Hm. Ja, und Basket Case ist jetzt auch nicht unbedingt der funnigste Film.
Nee. Nicht wirklich. Ist interessant.
Ja, aber das sind halt alles die Gründe gewesen, warum ich die Movies da damals gekauft habe. Hier ist wirklich für sämtliche Bereiche ist hier irgendwas dabei. Mal mehr, mal weniger. Und man wurde auf jeden Fall immer überrascht. Und ich wurde auch auf jeden Fall immer wieder auf Dinge gebracht, die ich halt einfach nicht kannte. Und wenn es halt nur in diesen Werbeanzeigen war, ne? Irgendwelche Filme, die da vorgestellt wurden, mit einem Cover oder so, und dann war ich direkt irgendwie angefixt.
Ja, und die Specials, ich erinnere mich da, glaube ich, an ein Freitag der 13. Special über zwei Ausgaben, ja, wo alle vorgestellt wurden auf, weiß ich nicht, 6 Seiten oder so mit schönen Bildern. Mhm. Das war schon sehr, sehr cool. Und auch die einzige Möglichkeit, etwas über diese Filme zu erfahren.
Ja, da gab es auch schon so Beiträge über Comics aus dem jeweiligen Franchise.
Mhm, genau. Das war die Movistar, wo ich diesen Dreier-Run von Topps Comics zu Jason vs. Leatherface entdeckt habe. Genau in dem besagten Freitags-Special. Da haben sie die 3 Cover abgebildet und, weiß ich nicht, 3-4 Sätze drüber verloren.
Genau.
Seitdem war ich heiß auf diese Comic-Reihe. Und 20 Jahre später habe ich sie mir dann auch besorgt.
Mhm. Ja, hier schließen wir mit einer Vorschau, die uns zu einem sehr, sehr schönen Dario Argento-Film bringt, zu Aura, der, glaube ich, schon in der nächsten Ausgabe besprochen wurde damals. Toller Argento, vielleicht mein letzter Lieblings-Argento. So, danach kamen auch noch ein paar nette, 2 oder 3, aber Aura, da ist mein Herz dabei.
Als er rauskam, mochte ich ihn nicht.
Aha. Hattest du denn schon andere Argentos vorher gesehen?
Bestimmt. Ich hatte allerdings auch wahrscheinlich das deutsche Cut-Tape von Aura. Ich glaube, das war ein VPS-Tape. Ich meine, da hätte was gefehlt. Empire. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Was Empire, okay. Heute mag ich ihn sehr. Ich habe mich auch sehr über die Blu-ray gefreut. Von Edition Tonfilm, die eine äußerst umfangreiche Giallo Mediabook-Reihe begonnen haben mit Aura. Wir warten heute noch auf Nummer 2. Aber seitdem mag ich den Film wirklich sehr. Also ich bin mit dem Film gewachsen.
Da wird wohl nichts mehr kommen.
Nee, ich denke nicht.
Ja, und was ist das für ein Godzilla? Godzilla Kampf der Saurier-Mutanten.
Ha, den habe ich im Keller liegen.
Taugt der was?
Ich meine, Mothra ist dabei. Ich habe ihn seit VS-Zeiten nicht mehr gesehen. Es ist, so ein Kinder-Godzilla. Ist alles ein bisschen kindlicher, bunter, moderner. Ich glaube, der ist von 90 oder so.
Dabei sieht das Cover ja recht erschreckend aus, ne? Sieht jetzt nicht so aus wie so ein Kinderfilm. Sehr düster und, ich weiß es nicht.
An das Cover kann ich mich nicht erinnern. Das hat die Zeit nicht überdauert. Ich habe das lose Tape noch im Keller in so einer Sporttasche.
Ich kenne die späten Godzilla-Filme alle nicht. Ich glaube, der letzte von den neueren ist schon der Godzilla, wo er quasi zurückkam, dieser 84er. Und den finde ich richtig toll. Aber alles, was danach kam, habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und ja, vieles, was davor kam, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die gucke ich so immer so nach und nach, wie sie hier gerade rumstehen. Ja, das war's hier für die Ausgabe Nummer 4 der Movistar. Heute gibt es die Movistar immer noch. Ne? Das ist ja schon fast erstaunlich, dass sich Zeitungen so lange halten. In einer Welt, in der es erstaunlich ist, dass sich Zeitungen überhaupt noch irgendwie halten. Aber bei manchen Dingen funktioniert es noch. Und vielleicht gerade in Bereichen, die jetzt nicht so groß sind, dass es da noch tatsächlich genug Leute gibt, die sich sowas immer noch in gedruckter Form kaufen wollen. Ich weiß nicht, wie die Auflage jetzt heute ist, aber die wird natürlich deutlich geringer sein als vor 10, 20 Jahren noch.
Davon ist auszugehen, ja. Eine kleine eingeschworene Gemeinde sein. Vielleicht auch einige Erstleser, so Leser der ersten Stunde.
Ja, du kannst halt tatsächlich über den Serienweg heute noch die Leute so ein bisschen anlocken. Oder halt auch über die großen Bereiche wie Star Wars, Star Trek, Harry Potter oder so. Ne, wenn man die regelmäßig aufs Cover packt, dann kaufen es die Leute. Auch wenn nichts drin steht darüber in der Zeitung, im schlimmsten Fall. Schaut mal, vielleicht interessiert ihr euch für die alten Ausgaben. Also ich kann das nur empfehlen, so mindestens so die ersten 15 bis 20 Ausgaben sind auf jeden Fall interessant. Netter Artikel und da könnte man sicherlich heute noch was mit anfangen. Und man kann auch einfach mal so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen. Das tut man ja gerne mal in einer Zeit, die einem jetzt nicht so lieb ist wie die aktuelle Gegenwart. Da fällt es einem ja eigentlich auch nicht schwer, mal zurückzugucken.
Nö, könnte ich auch empfehlen. Also ich sag mal so, mindestens von 94 bis 97 war die Movies da für mich ein sehr treuer Begleiter. Und das war mit die prägendste Zeit in meiner Filmkarriere.
Ja. Da hatte man halt auch noch viele Dinge entdeckt, ne? Das tut man heute auch noch, aber das war damals natürlich noch ein ganz anderes Gefühl, weil man noch nicht so, ja, man kannte halt einfach noch nicht so viel. Man war einfacher zu bedienen, sag ich mal.
Aber ich finde, die Movistar war auch immer schön aufgemacht, immer reich bebildert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sympathisches Magazin. Denn die anderen Magazine, die danach so entstanden sind, die sich jetzt auch so ein bisschen auf das Fantastische oder sowas spezialisiert haben, die waren nämlich oft eben nicht schön aufgemacht und haben vermutlich auch deshalb nicht irgendwie unbedingt lange überlebt. Eine der wenigen Zeitungen, die mir eingefallen ist, die auch immer noch schwarz-weiß war, lange, lange, lange Zeit, ist die Splatting Image gewesen. Die lief natürlich auch damals schon. Und die konnte man, glaube ich, sogar auch in der Movistar bestellen, meine ich, ja. Das war natürlich auch eine ganz hervorragende Zeitung. Die brauchte keine Farbe, um sehr, sehr gut zu sein. Ne? Aber die lag halt auch so gut wie nirgendwo aus.
Ja.
Das war nie ein Mainstream-Format. Das wollte das auch, glaube ich, nie werden. Und wäre es auch nie geworden. Dafür musste man dann hier in Köln zum Beispiel dann auch zum Bahnhof. Oder man musste in eine spezielle Buchhandlung hier. Die hatte viele englische Filmbücher. Und die hatte dann auch so eine Zeitung wie die Splatting Image.
Ja, ein Printmedium ist natürlich auch immer den aktuellen Layout-Trends unterworfen. Guck dir mal ein aktuelles Yps-Heft an. Sieht aus wie ein Playboy. Das hat vom Layout nichts mehr mit dem Yps aus unserer Kindheit zu tun.
Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gibt's das Yps-Heft heute noch oder wieder oder mal wieder und mal nicht? Ein
paar Jahre her hast du das nicht mitbekommen. Das Yps ist neu gestartet als Herrenmagazin.
Okay. Als Hipster-Herrenmagazin, ne?
Ja, das neue Yps-Heft war sehr erwachsen, sehr straff geführt, sehr einheitlich präsentiert, hat mir optisch nicht im geringsten gefallen. Beim Inhalt hat man sich relativ Mühe gegeben, aber es war einfach nicht mehr dasselbe. Das ist aber halt auch der Lauf der Dinge. Alles muss gleich aussehen, alles muss Struktur haben. Wild darf nichts mehr sein. Und eine Movistar war wild. Ein Yps-Heft war was Wildes. Eine Total war wild. Heute sieht alles wie Facebook aus. Clean, untereinander. Du weißt, was ich meine.
Ja, und in unserem zweiten Leben bringen wir die Inside View raus.
Ja, sehr gern. Da wäre ich dabei.
Ja, wir wissen gar nicht so recht, ob euch jetzt diese Reise in die Welt der Filmmagazine irgendwas gebracht hat. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuhören, wenn ihr so weit gekommen seid. Und wenn ihr das nett fandet oder auch wenn ihr es nicht nett fandet, ihr könnt es ja irgendwie mal kommentieren. Dann machen wir vielleicht mal eine Reise durch die deutschen Ausgaben der Vagoria oder sowas. Denn irgendwann wird es auch eine Zeit ohne Papier geben, ohne Magazine. Und dann freut man sich vielleicht, wenn man den einen oder anderen Schatz in der Wohnung liegen hat. Der Nachteil ist wirklich, dass das Material tonnenschwer ist. Ich würde sagen, von meiner Seite ist hier heute Feierabend.
Ja, falls euch das gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann nehmen wir uns vielleicht nochmal eine Ausgabe vor. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.